Ja, als wir gestern gehört haben, dass das Abendmahl auf heute verschoben wird, da habe ich sofort auch die Entscheidung getroffen, dass ich das, was ursprünglich geplant war, auch verschieben werde und habe mich für ein anderes Thema entschieden für heute. Es ist ein Psalm, so wie es auch ursprünglich geplant war, aber ein anderer Psalm. Und auch heute möchte ich mit uns einfach hineinschauen in dieses Buch, um einfach zu sehen, welche Schätze darin verborgen sind und wie wir mit diesen Texten auch umgehen können in unserer Zeit, mit diesen Texten, die manchmal ganz leicht zu sehen, zu lesen sind, wo wir sagen, das spricht genau in meine Situation hinein und bringt mir Trost. Und dann gibt es aber manche Momente, die uns schon sehr befremdlich vorkommen, mit denen wir nicht so gut zurechtkommen. Und dann möchte ich mit uns einen Psalm heute betrachten, der uns, denke ich mal, auch in unserem Thema heute weiterleiten wird. Das ist der Psalm 22, den ich jetzt auch uns vorlesen möchte. Psalm 22, ein längerer Psalm. Für den Chormeister nach der Weise hinter der Morgenröte ein Psalm Davids. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut, sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit. Dir vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute Spott vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien. Der reiße ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, mich barg an der Brust der Mutter. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich. Vom Mutterleib an bist du mein Gott. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft. Viele Stiere umgeben mich, Büffel von Baschan umringen mich. Sie sperren gegen mich ihren Rachen auf, reißende, brüllende Löwen. Ich bin hingeschüttet wie Wasser. Gelöst haben sich all meine Glieder. Mein Herz ist in meinem Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in den Staub des Todes. Viele Hunde umlagern mich, eine Rotte von Bösen umkreist mich. Sie durchbohren mir Hände und Füße. Man kann all meine Knochen zählen, sie gaffen und weiden sich an mir. Sie verteilen unter sich meine Kleider, sie werfen das Los um mein Gewand. Du aber, Herr, halte dich nicht fern. Du, meine Stärke, eil mir zur Hilfe. Entreiße mein Leben dem Schwert, mein einziges Gut aus der Gewalt der Hunde. Rette mich vor dem Rachen des Löwen, vor den Hörnern der Büffel, rette mich. Amen. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen. Die ihr den Herrn fürchtet, preist ihn. Ihr alle vom Stamm Jakob rühmt ihn. Erschauert alle vor ihm, ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet, nicht verabscheut das Elend des Armen. Er verbirgt sein Gesicht nicht vor mir, nicht vor ihm. Er hat auf sein Schreien gehört. Deine Treue preise ich in großer Gemeinde. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. Die Armen sollen essen und sich sättigen. Den Herrn sollen preisen, die ihn suchen. Aufleben soll euer Herz für immer. Alle Enden der Erde sollen daran denken und werden umkehren zum Herrn. Vor ihm werfen sich alle Stämme der Völker nieder. Denn der Herr regiert als König. Er herrscht über die Völker. Vor ihm allein sollen niederfallen die Mächtigen der Erde. Vor ihm sich alle niederwerfen, die in der Erde ruhen. Meine Seele, sie lebt für ihn. Mein Stamm wird ihm dienen. Vom Herrn wird man dem künftigen Geschlecht erzählen. Seine Heilstat verkündet man dem kommenden Volk. Denn er hat das Werk getan. Soweit nach der Einheitsübersetzung. Bei uns, bei der Betrachtung halte ich mich an die unrevidierte Elberfelder und hier als Hilfe, die Elberfelder lässt den ersten Vers weg, deswegen kann es da vielleicht nicht ganz stimmen mit der Verszählung. Da müsst ihr immer einen weiter eventuell gucken, wenn ihr den ersten Vers enthalten habt in eurer Übersetzung. Ja, David verfasst einen längeren Psalm und schreibt ihn. Mir ist nicht so bekannt, auf welches Ereignis in seinem Leben sich dieser Psalm konkret bezieht. David hat ja einiges erlebt und war auch häufig ja, auf der Flucht. Er wurde häufiger verfolgt und hat einiges erlebt in seinem Leben. Und vermutlich war eines Tages eine besonders schlimme Situation für ihn da, wo er die Anfeindungen besonders stark verspürt hat. Aber hier ist auch eine besondere Situation für David, wo er nicht nur diese Anfeindungen seitens der Menschen erleben musste, sondern es war besonders schlimm für ihn, weil er hier in dieser großen Not, in der er sich befand, plötzlich auch nicht mehr so die Nähe Gottes spürte. Und deswegen beginnt er mit diesem Aufschrei, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht. Und des Nachts, und mir wird keine Ruhe. Er wendet sich an Gott, den er ja gut kennt, mit dem seine Gemeinschaft immer sehr innig, sehr eng gewesen war. Und er hat im Grunde immer Gottes Nähe verspürt, er war ihm sehr eng verbunden. Und dann plötzlich diese Situation, wo er sagt, ich spüre Gott nicht mehr, ich fühle ihn nicht. Gott, wo bist du? Ich weiß nicht, wo du bist. Vor allem jetzt, wo es mir so schlecht geht. Warum hast du mich verlassen? Wo bist du, Gott? Ich rufe des Tages. Ich rufe der Nacht. In der Nacht. Aber ich bekomme keine Antwort. David sagt nicht nur, ja, ich rufe immer wieder zu dir. Er zählt es auf. Ach, am Tag suche ich nach dir, du bist nicht da. Auch in der Nacht frage ich nach dir, aber auch da verspüre ich dich nicht. Das heißt, es gibt überhaupt keine Zeit, wo er irgendwie Gottes Nähe verspüren würde. Da ist nichts da. Den ganzen Tag, die ganze Nacht, Gott ist fern. Gott ist nicht da. Und David sieht keine Rettung. Dieser Vers oder diese ersten zwei Verse sind Ausdruck tiefster Gottverlassenheit, die David hier äußert. Und er sagt, Gott, ich möchte so gern dich spüren, deine Nähe erfahren, besonders jetzt, wo ich dich in besonderer Weise brauche. Aber du bist nicht da. Und dann kommen aber Verse, die mich überrascht haben, wo ich dachte, wie kann das sein? Aber David sagt hier, Vers 3 bis 5, doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du errettetest sie. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. David spricht hier Gott sein Vertrauen aus. Scheint zumindest so auf den ersten Blick. Aber vielleicht ist es noch anders. Vielleicht ist es ja der Moment, wo David sagt, ich habe mit Gott so viel erlebt. Und jetzt in dieser Situation, wo Gott mir so fern zu sein scheint, da muss ich mich selbst daran erinnern, Gott ist da. Er war doch immer meine Hilfe. Ich muss mich daran festhalten, erinnern, wer Gott wirklich ist. Gott, du bist doch heilig. Du bist doch groß. Und du hast dich immer stark und mächtig erwiesen, dem Volk Israel. Wo bist du denn, Gott? Du warst doch immer da. Du hast doch immer geholfen. Und David ringt hier in dieser Situation mit sich selbst und sagt, ich muss mich festhalten an Gott, muss ihm vertrauen, auch wenn ich ihn jetzt nicht spüre. Aber ich weiß aus der Geschichte, aus dem allem, was das Volk Israel mit Gott erlebt hat, weiß ich doch, dass Gott da ist und dass er groß und mächtig ist, zu helfen. Und jetzt traut sich David, seine Klage Gott vorzubringen. Er sagt, ja, dem Volk hast du dich als mächtig erwiesen. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschenhohn und der vom Volke Verachtete. Alle, die mich sehen, spotten meiner. Sie reißen die Lippen auf, schütteln den Kopf. David zeigt Gott, was er fühlt, wie es ihm geht. Und er sagt, ich fühle mich nicht mehr als Person. Meine Persönlichkeit wird in Frage gestellt. Ich bin nur noch ein Wurm, noch nicht mal ein Tier, sondern ein niederes Tier, wo jeder drauftreten kann und da ist man tot. Ja, da ist die menschliche Existenz verloren gegangen. Und dann zählt David detailliert auf, was er so alles erleben muss seitens der anderen. Er sagt, ja, die mich sehen, sie spotten meiner. Ja, sie reißen die Lippen auf. Sie schütteln den Kopf. Und was sagen sie dabei? Ihr vertraut auf Jahwe, der errette ihn. Befreie ihn, weil er Lust an ihm hat. Und da sieht man vielleicht, wo das Problem Davids ist, wie tief sein Schmerz ist. Denn sogar sein Gottvertrauen wird hier von den Feinden in den Dreck gezogen. Man sagt, du vertrautest Jahwe? Ja, dann soll er dir doch helfen. Wo ist er denn? Sieht man doch nicht, du bist auf der Flucht. Guck mal, wie dreckig es dir geht. Wo ist denn dein Gott? Und nach dieser Klage, nach diesem Schmerzensschrei, kommt David wieder und sagt, Gottvertrauen, Gottvertrauen, Gottvertrauen brauche ich. Und dann sagt er, doch du bist es, der mich aus dem Mutterleibe gezogen hat, der mich vertrauen ließ an meiner Mutter Brüsten. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterschoße an, von meiner Mutterleibe an bist du mein Gott. Und wieder erinnert David sich selbst und sagt, Gott ist es doch. Gott ist es, der von der Geburt an, ja sogar noch früher, da war, der mich getragen hat. Es ist immer noch derselbe Gott, auf den ich gelernt habe, zu vertrauen, seit ich noch ein Baby war. Und wieder die Bitte an Gott. Sei doch nicht fern von mir, ruft David. Sei nicht fern von mir, denn er spürt Gottes Nähe ja nicht mehr. Und dann bittet er, bitte Gott, sei nicht fern von mir. Denn Drangsal ist nahe, denn kein Helfer ist da. Viele Fahren oder Stiere haben mich umgeben. Stiere von Basan mich umringt. Sie haben ihr Maul wieder mich aufgesperrt, gleich einem reißenden und brüllenden Löwen. Und dann weiter. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist geworden mein Herz. Es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen mich an. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Hier äußert David seine Klage. Es ist ja ein Klagepsalm. Und die Klage findet hier natürlich einen großen Raum. Allerdings fragt man sich, David, was wir hier lesen, kommt uns irgendwie nicht so wirklich bekannt vor. Du hast einiges erlebt und einiges durchlitten. Aber einiges, was hier erwähnt wird, finden wir so nicht in der Bibel, dass David das erlebt hätte. Also mir ist keine Situation bekannt, wo er irgendwie von Stieren umringt gewesen wäre. Es ist keine Situation bekannt, wo man ihm Hände oder Füße durchbohrt hätte. Es ist auch keine Situation bekannt, wo Menschen um seine Kleider ein Los geworfen hätten. Und dann fragt man sich, David, warum schreibst du so etwas? Wie kommst du überhaupt dazu, so etwas aufzuschreiben? Das ist doch ganz stark übertrieben. Nun ist es auch. Ist aber auch normal. Denn diese Übertreibung gehört als ein Stilmittel ganz fest zu den Psalmen. Es gibt kaum einen Psalm, der diese Übertreibung, diese sogenannte Hyperbel als Stilmittel nicht enthält. Wir finden sie immer wieder in den Psalmen und auch hier. Aber übertreibt David einfach nur und versucht er sich da aufzuspielen, um seine Not noch größer darzustellen? Oder warum tut er das? Warum schreibt er das? Und da habe ich gedacht, sind zumindest meine Gedanken, kann es sein, dass David hier einfach nur Worte sucht, nach Worten ringt, nach Worten, die seinen Schmerz, seine Not irgendwie sichtbar machen würden, deutlich machen würden. Und dann sagt er, ich fühle mich wie einer, der von Stieren umgeben ist, in dieser Todesangst. Und wie einer, der dann da steht und nichts tun kann, sich nicht verteidigen kann, nichts unternehmen kann für seine Rettung. Ich fühle mich wie einer, der innerlich zerfällt, sodass ja, dass man seine Gebeine zählen kann und sein Inneres zerfließt. Und der sagt, ja, meine Verzweiflung, vielleicht in der Verfolgung, ist so groß, wie wenn Hunde einen umringen würden, umgeben würden. Und diese Verzweiflung tut so weh, als ob man meine Hände und Füße durchgraben hätte. Ich finde es ganz schön, wie die Elberfelder es hier übersetzt. Die Hände und Füße werden durchgraben, sagt David. So fühlt er sich. Und dann sagt er, und meine Feinde, man sollte sich das Ganze mal vorstellen. Die tun so, als wäre ich gar nicht mehr da. Ja, es werden meine Habseligkeiten aufgeteilt. Da wird das Los über mein Gewand geworfen, als ob ich gar nicht mehr da wäre. Die nehmen mich gar nicht mehr wahr als Mensch, als Person. Als existierte ich gar nicht mehr. Mir wird meine Existenz abgesprochen. David beschreibt also, was er fühlt und ringt nach Worten, um seinem Schmerz, seiner Not Ausdruck zu verleihen. Und dabei geschieht etwas Wunderbares, was heute schon angeklungen ist in der Andacht, als es um die Schrift ging, wie verwoben das alles ist und wie wunderbar Gott das alles gemacht hat. Und wir wissen, manche denken es schon, ja, das, was David hier schildert, das kennen wir zwar nicht aus dem Leben Davids, aber das kennen wir von jemand anderem. Nämlich von dem, an den wir heute gedacht haben, das kennen wir von Jesus Christus. Und bei Jesus war es tatsächlich so, dass man ihn anschauen musste und ja, seine Gebeine sehen konnte und seine Rippen und alles war kaputt und innerlich zerflossen, das ganze Blut. Und bei ihm war es tatsächlich so, es war die Wirklichkeit, dass man das Los um sein Gewand warf. Und so entsteht dadurch, dass David etwas fühlt, etwas spürt, beziehungsweise hier eben nicht spürt die Nähe Gottes. Und das beschreibt er in diesen Worten. Und dadurch entsteht dieser prophetische Psalm, der auf Christus hinweist. Und wenn David das nur spürt und sagt, ja, ich fühle mich so, dann können wir sagen, Jesus hat es nicht nur so gefühlt, Jesus hat es tatsächlich erlitten und erleiden müssen. Und er hat es tatsächlich erlebt für dich und für mich. Und wenn schon die Gottesferne damals für David so schrecklich war, da können wir uns mal vorstellen, wie war es für Christus, für den Sohn Gottes, der da am Kreuz hängt, überschüttet von dem ganzen Dreck der menschlichen Sünde und dann plötzlich ausrufen muss und diesen Psalm zitiert, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und David, der sich das alles vor Augen führt, wagt es aber trotzdem weiter um Hilfe zu bitten. Du aber, Jahwe, sei nicht fern. All dieser, angesichts all dieser Not, Jahwe, sei bitte nicht fern. Auch hier wiederum dieser Ruf nach Gottes Nähe. Meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige von der Gewalt des Hundes. Rette mich aus dem Rachen des Löwen. Und dann den Satz, ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Und hier schildert David ganz kurz die Befreiung, die auch ein Bestandteil des Klageliedes ist. Und es war Rettung in höchster Not. Ja, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Hier ganz kurz angedeutet, hat aber eine ganz große Auswirkung für David. Er spürt die Rettung Gottes und plötzlich wendet sich das Ganze in dem Psalm und die letzten Verse hören sich plötzlich ganz anders an. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Vers 22. Und David sagt, angesichts dieser Rettung, da wo ich sehe, Gott ist da und Gott hat sich mir gezeigt, da will ich das auch Gott öffentlich verkünden. Vor allen Menschen will ich das ausrufen, dass Gott geholfen hat, dass Gott eingegriffen hat. Und David sagt, es reicht aber nicht, dass ich alleine Gott lobe und Gott preise. Nein, ich möchte, dass viele anderen mit einstimmen in dieses Lob. Und er ruft auf und sagt, ihr, die ihr Jahwe fürchtet, lobet ihn. Aller Same Jakobs verherrlichet ihn und scheuet euch vor ihm, alle Same Israels. Er ruft auf zum Lob Gottes und sagt dann auch, wofür man loben soll. Denn nicht verachtet hat er, noch verabscheut das Elend des Elenden, noch sein Angesicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, hörte er. Es ist schon wunderbar, das hier zu lesen, vor allem wenn man sich die Verse 1 und 2 vor Augen führt, wo David noch ausruft, Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht, ich rufe bei Nacht und du hilfst nicht. Aber hier sagt David, als er schrie, der Elende, da hörte Gott. Von dir kommt mein Lobgesang. In der großen Versammlung bezahlen will ich meine Gelübde vor denen, die ihn fürchten. David ist so voller Freude. Jetzt überfließt er voll Dankes und sagt, dir will ich meinen Lobgesang bringen. Dir will ich meine Gelübde, meine Versprechen, die ich gegeben habe in der Not, vielleicht dir will ich sie erfüllen und dich will ich loben. Und dann Vers 26, die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Es werden Jahwe loben, die ihn suchen. Ein weiterer Bestandteil des Klagepsalms, die Gewissheit. So groß die Not war, so schwer der Kampf auch war, den David hier erlebt, am Ende steht doch diese Gewissheit. Die Sanftmütigen werden essen und satt werden. Und es werden Jahwe loben, die ihn suchen. Denn Gott zeigt sich am Ende doch immer und erweist sich als der Stärkste und der Mächtigste. Und er sagt, euer Herz lebe immer da, also ihr Sanftmütigen, ihr werdet es Gottes Hilfe immer wieder erleben. Und er endet schon wieder mit dem Lobpreis. Es werden eingedenk werden und zu Jahwe umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn Jahwes ist das Reich. Und unter den Nationen herrscht er. Es alle essen und fallen nieder alle Fetten der Erde, also die Großen, die Mächtigen der Welt, die werden vergehen. Aber Gott, Jahwe, er herrscht in Ewigkeit, er bleibt, er gibt Hilfe. Vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfahren und der seine Seele nicht am Leben erhält. Ein Same wird ihm dienen, er wird dem Herrn als ein Geschlecht zugerechnet werden. Sie werden kommen und verkünden seine Gerechtigkeit einem Volke, welches geboren wird, dass er es getan hat. David preist Gott und zeigt, wie groß er ist jetzt, wie groß er war in der Vergangenheit und wie groß er sein wird immer da, auch in der Zukunft. Und interessant ist hier im letzten Vers auch ein kleiner Hinweis, den man sehr leicht überliest. Sie werden kommen und verkünden seine Gerechtigkeit einem Volke, welches geboren wird. Auch das ein prophetischer Hinweis, würde ich sagen. Und zwar ein prophetischer Hinweis darauf, dass ein neues Volk geboren entstehen wird. Also ein prophetischer Hinweis darauf, dass auch die Heiden, die zu dem Zeitpunkt noch nicht den Zugang zu Gott hatten, dass auch die Heiden zu einem Volk Gottes werden können und werden. Also ein prophetischer Hinweis auf die Gemeinde, den David hier mit hineinbringt. Wenn wir nun den Anfang, den ersten Teil des Psalms uns nochmal vor Augen führen würden und den Aufbau, wie das Ganze war, würden wir merken, es beginnt mit diesem Ruf nach Hilfe. David wendet sich an Gott und zeigt seine tiefe Not, seine Gottverlassenheit. Dann kommt aber der Ausdruck des Vertrauens, der abgelöst wird von der Klage, wo David seine Not klagt und schildert. Und dann aber wieder der Ausdruck des Vertrauens und David sagt, du bist doch da und ich konnte dir immer vertrauen. Und dann wieder die Klage. Und ich dachte, warum? Warum dieser Aufbau? Was zeigt es uns? Und ich denke, wir können darin einen Kampf erkennen. Einen Kampf, der innerlich in David stattfindet, wo David ringt um seinen Halt in Gott. Wo David darum ringt, was passiert jetzt mit mir? Lasse ich mich einfach gehen oder stehe ich wieder auf? Rutsche ich ab und verliere mich in meinem Schmerz, der sich vielleicht in Verbitterung oder auch in Hass steigert? Oder schaffe ich es, mich an Gott festzuhalten, mir sein Wirken immer wieder in Erinnerung zu rufen und so durch das Vertrauen auf Gott sogar zum Lob Gottes zu gelangen? Das ist der Kampf, den David hier führt, dieser innere Kampf um den persönlichen Halt. Und dieser Kampf ist für David hier sogar noch schwieriger, weil er sonst immer wieder die Hilfe Gottes erfahren hat, hier aber Gott überhaupt nicht verspürt. Er fühlt sich von Gott verlassen. Ein russisches Lied sagt, wo die Not am größten, da ist Gott am nächsten. Was aber, wenn ich in der größten Not Gott nicht mehr spüre, seine Nähe nicht fühle? Da ist dieser Kampf ganz, ganz schwer. Nun, vielleicht sagt jemand heute, ja, aber all das, was David hier schildert, das kenne ich so nicht. Mir geht's gut. Mir ging es schon immer gut. Zwischendurch vielleicht ein paar kleinere Probleme, aber sonst, es betrifft mich nicht. Das ist für mich nicht relevant. Und das kann man natürlich jedem nur wünschen, dass es einem gut geht und dass man das so nicht erlebt. Aber ich hoffe, dass dieser Psalm uns dann in Erinnerung kommt, wenn wir denn doch in eine Situation kommen sollten, wo wir sagen, ich komme allein nicht zurecht. Ich schaffe es jetzt nicht. Ich falle jetzt in dieses tiefe Loch. Und dass man dann es schafft, sich doch dieses Vertrauen auf Gott einzureden, einzuhämmern, sich immer wieder zu erinnern, Gott ist da, auch wenn ich ihn hier momentan nicht fühle und nicht spüre, auch wenn ich mich total verlassen fühle, von allen Menschen vielleicht und vielleicht sogar von Gott. Aber dass ich mich nicht fallen lasse in ein ganz tiefes Loch. Denn je tiefer das Loch, desto schwerer ist es, wieder hinauszukommen und wieder aufzustehen. Und so hoffe ich, dass dieser Psalm, wie auch viele andere Psalme, uns helfen können in solchen Situationen, dass wir sie lesen und sagen, da ist eine tiefe Not. Und ich erlebe es jetzt auch so, aber ich weiß, ich kann Gott vertrauen, auch wenn ich ihn jetzt nicht spüre. Und dadurch, wenn ich sehe, Gott hilft, er führt tatsächlich hinaus aus dieser schwierigen Lage und hilft mir. Und dann kann es sogar dazu führen, dass mein Gottvertrauen noch weiter wachsen kann und ich stärker werde und in der nächsten Situation dann nicht mehr so angefochten werde und noch schneller zur Hilfe komme, sodass ich mich selbst auch aufbauen kann. Vielleicht gerade da, wo andere mir Verse aus der Bibel vorlesen und ich sage, die sagen mir nichts in diesem Moment. Die sind für mich leer und bringen keinen Trost. Aber dass man da hineinwächst durch dieses Vertrauen auf Gott. Und ein letzter Punkt, der schönste. Wir haben gesehen, es ist ein prophetischer Psalm, der uns auf Jesus hinweist. Und er zeigt, Jesus hat das, was David nur verspürt hat, tatsächlich erlitten und durchlitten. Die Gottverlassenheit sogar noch viel stärker. Aber das ist wunderbar, was Jesus da erlebt hat. Und es ist für uns gut. Und wir lesen in Hebräer Kapitel 4, ab Vers 14. Da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Wie schwer es uns auch geht, Gott hat es in Jesus erlebt. Und Jesus, er hat Verständnis mit uns. Er hat es alles erlebt und nun ist er auf unserer Seite und er weiß, wie wir uns fühlen und wie es uns geht. Und deswegen ist er nah und ist immer für uns da. Amen.